Hallo, ich bin Helene, Mitbegründerin und Co-Geschäftsführerin von Fair Share of Women Leaders.
Und ich bin Kai Viehhof, Impact-Philanthrop und Sozialunternehmer.
Zusammen starten wir den Podcast In Verbündung.
Rund um die Themen Geschlechtergerechtigkeit, die Rolle von Männern und Allianzen für den Wandel.
Gemeinsam werden wir mit Gästen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft diskutieren,
wie wir gemeinsam Geschlechtergerechtigkeit erreichen können. In Verbündung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast In Verbündung zum Thema Allyship im Feminismus. Ich bin Kai und mit mir hier ist natürlich wieder die Helene. Hallo Helene.
Hallo Kai, auch ich freue mich total wieder hier zu sein und weiter zu diskutieren zum Thema Rolle von Männern und Allyship im Feminismus. Und wir haben natürlich auch heute wieder einen Gast dabei und freuen uns sehr, dass Micha Fritz heute bei uns ist. Micha, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, Micha, wir haben uns ja kennengelernt über einen gemeinsamen Freund und ich habe dich ja mal in Hamburg besucht, in der Villa Viva. Und hab dann so ein bisschen verfolgt auch, was du so auf Social Media und Instagram treibst und habe festgestellt, dass du ein großer, großer Fürsprecher bist für feministische Themen. Und da, ja, habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, dich mal zu fragen, ob du dir heute die Zeit nimmst. Und ja, wunderbar, dass du heute da bist. Möchtest du denn dich selber auch nochmal kurz ein bisschen vorstellen für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen?
Klar, sehr gerne. Alles, was ihr wollt, ist ja euer Podcast und was nicht irgendwelchen Werten widerspricht. Ich bin 42 Jahre, Papa von zwei wundervollen Kindern, Ehemann, Lebenspartner von einer wunderbaren Frau, ohne die ich diesen Podcast nicht machen könnte. Denn all das, was ich über Feminismus, Allyship, vielleicht auch Ungerechtigkeiten in Bezug auf Geschlechterthematiken weiß ich federführend von meiner Frau und von anderen, oft weiblich gelesenen Menschen, die da unfassbar viel Arbeit gemacht haben. Und das möchte ich deswegen dazu sagen, weil man als Mann dann gerne abgefeiert wird dafür, in gewissen Bubbles, wenn man sich dann feministisch äußert und so weiter. Das kann ich aber nur machen, weil ganz viele eben nicht abgefeiert wurden und die Arbeit gemacht haben, die Aufklärungsarbeit, die Bildungsarbeit, die kostenlose Bildungsarbeit etc. Abseits von dem Social Media, was du angesprochen hast, versuche ich das auch im normalen Leben sehr authentisch zu führen und bin ja festangestellt bei Viva Con Aqua, habe das gründen dürfen. Macht es seit 19, 20 Jahren, bin ich mehr resozialisierbar für so eine Corporate-Bullshit-Welt, in der es um höher, schneller weitergeht, sondern glaube maximal ans Gemeinwohl, auch wenn es die vielleicht fast schwierigste Phase der Gemeinwohlökonomie ist, die ich mitbekomme. Gerade dank Trump, Merz und Co. Lieben wir nicht. Sarkasmus-Ironie-Level ist hoch. Genau, sonst bin ich vielschichtig unterwegs in ganz vielen verschiedenen Bubbles, um Menschen zu aktivieren, begeistern, inspirieren und das auf möglichst freudvolle Art und Weise. Was nicht immer leicht ist bei Themen, bei Wasser sehr leicht, bei ganz vielen anderen Themen nicht so leicht. Auch gerade wenn es um so feministische Themen geht, dann sind dann natürlich Frauen immer gern die nervige Alte, in Anführungszeichen, oder werden dann wieder so emotionalisiert und diese ganzen Tricks da, die ja angewandt werden, der letztendlich, und dann höre ich auch auf mit dem Monolog, aber ihr wollt ja irgendwas, Vorstellung, glaube ich, geht's ja nur noch darum, die Strukturen zu verändern. Also auch, wie du es wirklich schaffst, strukturelle Veränderungen herbeizuführen, im Kleinen wie im Großen. Und ich glaube, du kannst nur selber anfangen. Deswegen bin ich auch aus allen Führungspositionen schon lange raus. Also ich habe bestimmt auf so eine Personal Power, bla 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 und Kommunikationsebene hören mir Leute zu, auch intern. Und durch Inspiration führe ich ab und zu auch, aber ich habe nichts zu sagen. Bin kein Vorstand, bin kein Geschäftsführer, habe keine Budgets, habe keine Personalverantwortung. Darf nicht mal einen Praktikanten haben. Deswegen habe ich gerade einen ehrenamtlichen Topmanager, der 20 Jahre alt ist, der quasi ja sowas wie ein Praktikum macht. Aber wie gesagt, ich darf keine Praktikanten führen. That's me. Freies, integriertes Radikal.
Ja, vielen Dank. Toll, dass du heute da bist und du hast ja auch schon selber angesprochen, ne? Wir versuchen uns dem Thema über die Idee von Allyship zu nähern, rund um die Rolle von Männern in der Strukturveränderung, die du schon angesprochen hast. Was heißt denn für dich Allyship? Wie definierst du das für dich und wie versuchst du das zu leben?
Ich glaube, Allyship fängt an mit Zuhören, Reflektieren, Privilegien, Plattformen teilen, Zuhören. Reflektieren, lernen, Privilegien, Plattformen teilen, nicht die gleichen Fehler wiederholen und dann wirklich versuchen, systematische Veränderungen herbeizuführen, was allerdings ehrlicherweise sehr, sehr schwer ist. Auch wenn du dir die ganzen Themenfelder jetzt von Gender und etc. anguckst, dann sind extreme Veränderungen herbeigeführt worden, aber auch immer nur, wenn der Leidensdruck sehr hoch war. Geschichtlich betrachtet. Und es ist noch ein riesenlanger Weg und trotzdem auch Hoffnung. Ja, weil das muss man auch sagen, wenn du anschaust, war das vielleicht 2.000, 3.000, 10.000 Jahre sehr patriarchal. Und jetzt wird daran gerüttelt, zumindest mal in den letzten 100 Jahren. Ja, also ich meine, muss man sich ja überlegen, 100 Jahre klingt für uns super viel, weil es ein Menschenleben ist im westlichen Kontext. Ja, also in ganz vielen anderen Ländern hast du nicht so eine Lebenserwartung. Und deswegen geht es auch immer darum, in Würde zu altern. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass 1906, glaube ich, wurde das Frauenwahlrecht eingeführt. Ja, das ist auf einer geschichtlichen Ebene natürlich ein Quantenschiss. Das sage ich jetzt als weißer, privilegierter Mann und so weiter. Und da seitdem ist super viel passiert. So, und das ist das Einzige, was mir Hoffnung macht, weil im anderen Fall könntest du dir die Pumpgun in den Arsch stecken und abdrücken. So, aber ich glaube schon, dass diese Büchse der Allyship, Wokeness, linksgrün versüften, Bubble, whatever, diese Büchse ist geöffnet worden und die kannst du nie wieder schließen. Die wirst du nie wieder schließen können. Dass daran Leute versuchen, die abzukleben mit starken Gaffer, mit riesigen Ressourcen etc. Ja, trotzdem kann das keiner. Die ist geöffnet und die bleibt für immer offen. Und das ist meine einzige Hoffnung.
Ja, das, da gebe ich dir recht, oder fühle ich auch so, sagen wir es mal so, dass man das nicht mehr wird zurückdrehen können, aber die Kräfte, die da gerade gegenwirken und das versuchen, die sind derzeit so immens, wie es ja niemals erwartet hätte. Und da ist gerade die Luft mal ordentlich dünn geworden.
Ja, und was mich gerade zu unserem Thema dabei besonders beschäftigt, ist, dass es gerade für Männer, glaube ich, jetzt wieder noch mehr eine Entscheidung ist, sich damit auseinanderzusetzen. Als weiblich gelesene Person kommst du kaum drum rum, aber ich glaube, wenn die Gegenkräfte wieder so hoch sind und es nicht mehr so gefühlt selbstverständlich erscheint, sind, glaube ich, Männer noch mehr gefragt, sich bewusst und aktiv dafür zu entscheiden, weil auf einmal scheinbar die Wahl wieder größer ist und man könnte sich auch wieder ein bisschen bequemer zurücklegen, weil der gesellschaftliche Druck gerade sinkt. Oder wie siehst du das?
Ich habe ja zum Glück ein sehr diverses Familien-, Freundes-, Umfeld, Menschen, mit denen ich arbeite, aus ganz vielen Ländern, Kulturen etc. pp. Von all meinen, sag ich mal, BIPOC-Freunden oder ja mit Migrationsgeschichte gelesenen Menschen, weiß ich, dass du als Mensch, der ja in Deutschland nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört, du keine Wahl hast, ob du dich mit Rassismus auseinandersetzt. Du musst dich. Und ich glaube, so der Vergleich ist bei Frauen genauso. Frauen haben keine Wahl, so, sondern die Strukturen wirken. Die sind so uralt, das sind Muster, das sind unreflektierte Verhaltensweisen, das sind Trigger, whatever. Da können wir reingehen, bis der Arzt kommt. Als Mann hast du die Wahl, dich damit auseinanderzusetzen. So, du kannst auch komplett ignorant durch die Welt gehen und sogar, es gibt Superstars, die so leben. Es gibt, du kannst sehr erfolgreich damit sein in dieser Welt, ja. Es ist sogar die Frage, ob du, ja, egal, ist eine andere Frage. Das ist ja nicht der Erfolgspodcast, sondern was ich sagen will, ist, dass du als Mann schon diese Entscheidung treffen musst. So. Und ich hatte halt das Glück, dass ich bin aus dem Schwabenländle, Bildungsbürgertum aufgewachsen, aber sozialisiert auf St. Pauli, habe sehr viel mit Künstlerinnen, Musikerinnen zusammengearbeitet, Aktivistinnen. Da hatte ich nicht wirklich die Wahl. Ich musste eine innere Reise irgendwann antreten viele Freundinnen haben es mir viel früher reingeprügelt, haben gesagt, ey, mach mal deine Inner Homeworks. Ich habe es nicht gecheckt, unreflektiert. Oder er war dann so mit 32, 33, glaube ich, auf die Reise gegangen. Und es befreit einen auch selber. Ich glaube, das ist auch das, was Leute oder man an den Männern sagen kann. Es befreit euch selber von ganz vielen unangenehmen Situationen, von ganz vielen, wo ihr euch eigentlich schämt, von Dingen, die ihr eigentlich hinter euch lassen könnt. Ja, es gibt ganz andere Türen, die dadurch aufgehen. Deswegen glaube ich, dass es sich maximal für alle Beteiligten lohnt. Für die Gesellschaft, für die Frauen, für die Kinder, für die Männer. Dazu muss man natürlich sagen, dass die Männer es heute so schwer haben wie noch nie. Ja, ich muss auch mal ein Klagelied auf die Männer, weil wir natürlich komplett überfordert sind. Guck mal, wenn du dir das anguckst, die patriarchalen Strukturen haben halt früher ganz klar, der Mann hat's Geld verdient, bla bla bla, und die Frau hat sich um die Kinder gekümmert. Heute musst du als Mann erfolgreich im Job sein, musst ein guter Papa sein, musst sogar Zeit mit deinen Kindern verbringen. Echt absurd. Ja, der Ironielevel war wieder hoch. So, du musst noch Hobbys haben, whatever und so. Und ins bla bla bla. Also es wird sehr, sehr viel. Und ich glaube, das ist echt eine Herausforderung für viele Männer. Auch wenn ich es mit dem Schmunzeln in den Augen sage. Aber dass wir in so einer Transformationsgeneration sind, in der mein Vater zum Beispiel nicht war. Der ist 42 geboren, also noch im Zweiten Weltkrieg. Der hat, ja, da war ganz klar, der hat von 7 bis 7 gearbeitet. War trotzdem ein cooler Papa, aber halt von 7 bis 7 gearbeitet. Und das ist halt bei mir nicht mehr so. Und so, und das ist auch ein Geschenk für meine Kinder, weil die werden viel mehr Zeit mit mir verbringen, als ich mit meinem Vater verbracht habe. So.
Das ist ja umgekehrt, gleicht es sich irgendwie, oder was heißt gleicht es sich an, was du jetzt sagst, ne, was dann mehr auf die an Erwartungen an die Männer gestellt wird. Das ist natürlich bei Frauen und Müttern dann von der anderen Seite.
Klar,
an sowieso. Die plötzlich der Anspruch gestellt wird, sie sollen arbeiten gehen und möglichst Vollzeit arbeiten gehen und trotzdem, ne, eben diese Fülle von Aufgaben noch ausüben. Ne? Und da finde ich es irgendwie schade, dass man so wenig gelernt hat, so jetzt nicht aufgrund von einer Rolle und einer Rolle, aufgrund einer Rolle, ne, die einem qua Geschlecht zugewiesen wird, sondern dass man es nicht schafft, diese Aufgaben irgendwo so auf diese Schultern zu verteilen, die ja nun mal da sind, ne, völlig unabhängig davon, wer welches Geschlecht hat, um da irgendwo den Stresslevel rauszunehmen, ne, dass man nicht das Gefühl hat, eben dieser Riesenbunch von Erwartungen, ne, liegt irgendwie auf beiden Schultern gleich schwer, ne, und man kriegt den irgendwie nicht aufgeteilt, weil beide Seiten meinen, alles erfüllen zu müssen. Ne. Und das ist so im Moment so das Dilemma, wo ich so auch gerade Eltern drin sehe, ne, und wo ich auch das Gefühl habe, dass viele Familien da richtig, richtig Probleme und Stress mit haben, ne, was sich dann auch wieder auf die Kinder auswirkt, ne, es geht an denen auch niemals vorbei. Aber das haben wir einfach nicht gelernt, ne, dass jetzt abseits von dieser Zuweisung aufgrund des Geschlechts jetzt nochmal wirklich neu zu organisieren, ne.
Ich glaube, es ist eines der größten gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, ist, dass der Druck auf die kleinste Zelle, nämlich die Familie, immens groß geworden ist. Also, dass du es kaum noch schaffst mit einem Gehalt, so egal, ob das dann 50-50 aufgeteilt ist oder wie auch immer ein Familiensystem das aufteilen möchte, durchkommst, sondern dass beide arbeiten müssen, beide hustlen, beide Mental Load haben. Und dazu du ja auch in diese ganzen, weißt du, ich hätte so gern mal so einen Führerschein gehabt fürs Leben, der mir so ein paar Sachen vorher beibringt, ja. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, ich weiß, dass wir ein anderes Bildungssystem brauchen, in dem andere Dinge beigebracht werden, vor allem Empathie, Steuererklärung, andere Sachen einfach, auf die man auch im anderen Podcast eingehen könnte. Also, wir haben als Familie das Glück, dass wir eine komplette maximale, wie soll ich sagen, Business-Komponente reingezogen haben in unsere Familie. Das heißt, wir haben alles so strukturiert, wie eine Organisation das strukturieren würde. Und meine Frau hat das reingebracht und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Am Anfang war es super nervig für mich, weil sie hat das Gefühl, das ist unfair aufgeteilt. Das fing natürlich erst mit dem ersten Kind an.
Hast du eine Abmahnung bekommen?
Aber eine deutliche. Also eigentlich war es eine fristlose Kündigung. Immer noch in der Probezeit als Papa. Es hat auch echt lange gedauert. Das ist jetzt eine kleine Klammer, aber ich glaube, meine Frau war mal 3 Monate raus wegen einer schlimmen Gesichtsverletzung. Und da hatte ich beide Kinder und danach hatte ich erst so das zu ihr gesagt, ey, jetzt weiß ich, was es bedeutet, wirklich Papa zu sein, so. Wenn du 3 Monate 2 Kinder hast, so. Und von der Belastung einfach wusste ich dann so, okay, alles klar, jetzt kann ich erahnen, was es bedeuten müsste, alleinerziehend zu sein, ja. Und dann habe ich trotzdem noch Entscheidungen mit ihr treffen können, weil sie war ja noch erreichbar und so weiter. Also deswegen diese ganze Ebene kam noch nicht mal dazu, sondern nur die andere. Aber um zurückzukommen, also mir geht es darum, so ein Bild zu offerieren, dass man oft sehr romantisiert in so Beziehungen reinstolpert und aber davon gar keinen guten Plan hat. Und so würde man eine Organisation, sowas wie Viva Con Agua, nie gründen. Also okay, wir haben es auch ohne Plan gegründet, sorry, dummer Vergleich, aber du hast normalerweise, wenn du was gründest, hast du einen Businessplan, du hast einen Kommunikationsplan oder einen Rollout, ja, du hast ein Organigramm, du hast, wie wollen wir miteinander arbeiten, Methoden draufgepackt. Und letztendlich hat Agi das gemacht. Wir haben dann quasi analysiert, welche Jobs jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich, wöchentlich, täglich gibt, haben die mit Stunden hintersehen und haben eine Aufteilung gemacht. Kam raus, sie 700 Stunden, ich 180, ja, maximal ungerecht. Danach haben wir es angepasst, dass wir ungefähr Hälfte, Hälfte hatten. Dann hatte ich zum Beispiel die Steuer, dann hatten wir im Jahr drauf Steuerschulden. Das heißt, dann im nächsten Jahr haben wir Skills draufgepackt. Ich bin zum Beispiel Arztkind, Rettungssanitäter, Schwester ist Notärztin. Ich check jedes Krankenhaus in einer Minute, wo die Wege sind. Ich kann die Codes von Ärzten etc. Das heißt, Gesundheitssystem fällt mir leicht. Und so weiter. Das heißt, wir haben es komplett einmal analysiert, sodass auch, und das ist ein großes Geschenk, wenn wir streiten müssen, können wir über für mich fundamentale Sachen streiten und nicht darüber, wer die Wäsche runterbringt. Meine Frau würde was anderes sagen, weil meine ADS manchmal dazu führt, dass ich die falsche Waschmaschine anmache. Also nicht die falsche Waschmaschine, die falsche Waschgang. Ja, aber ich glaube, das zum Beispiel nur als ein Beispiel, wie wir anfangen müssen, auch unsere Beziehungen und unsere Familien zu strukturieren in einer Art und Weise, damit das überhaupt eine Chance hat, dass du überhaupt eine Chance hast, auf 50-50 zu kommen, ohne dich zu zerfleischen. Und da brauchst du andere Skills, du brauchst andere Hilfestellungen aus meiner Sicht und du musst das den Menschen beibringen, weil das ist nicht gelernt.
Helene, was denkst du denn, wenn du uns beiden privilegierten Männern zuhörst?
Ja, ich finde es sehr interessant, dass wir in fast allen Podcasts kommen wir, entweder fangen wir bei Familie an oder landen irgendwann bei Familie und Kindern. Und dass das für viele männlich gelesene Personen oft zu der Ort ist, wo Geschlechtergerechtigkeit oder Ungleichheiten erkannt werden und angefangen werden zu bearbeiten. Ich müsste mir noch ein bisschen Gedanken machen, wie ich die Idee finde, Familie als kapitalistisches Business-System zu strukturieren. Könnte man, glaube ich, auch noch einen extra Podcast machen.
Könnte ja auch eine Planwirtschaft.
Genau. Bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, wie sehr das in mein feministisches Weltbild passt. Aber worauf ich gerne nochmal zurückkommen würde, Micha, sind 2 Sachen, die du am Anfang gesagt hast. Nämlich einmal, dass du sozusagen, ich nenne es jetzt mal, sehr ermutigt wurdest von deinem Umfeld, auf, du hast es eine innere Reise genannt, zu gehen. Ob du da noch ein paar Einblicke geben kannst, wie die aussah und vielleicht auch, was da Schmerzpunkte waren. Und gleichzeitig hast du aber auch gesagt, du hast ganz viel Befreiung selbst erlebt. Und da fände ich es auch spannend, Beispiel zu hören, was du auch als befreiende Momente erlebt hast in diesem inneren und ja auch äußeren Prozess.
Also ich möchte nur ganz kurz einmal die ganz klar stellen, dass es schon um eine effiziente Aufteilung von so Familienleben und der Arbeit, Mentalarbeit und Care-Arbeit geht. Das ist aber nicht für mich um noch effektiver arbeiten zu können, um mehr Geld zu verdienen und so weiter, sondern einfach wirklich, um den Stress zu reduzieren. Weil, also das ist wirklich, meine Frau ist Geschäftsführerin von unserem Kunstfestival, ich habe auch ein wildes Leben, wir würden einfach beide nicht ansatzweise dieses Leben führen können und wir würden uns menschlich zerficken, wenn wir das nicht alles sehr, sehr gut organisiert hätten. Und ich hätte dann auch gar keine Kapazitäten, einfach Freizeit mit meiner Familie oder Kindern zu haben. Das ist, möchte ich nur ganz klar, ne, so, dass es Dings ist. Das andere, was ich auch noch ganz kurz klarstellen will, wir sind jetzt bei der Familie gelandet, aber für mich ist, ich trenne kaum. Vivo con Agua ist für mich Family Business. Also ich mache es ja, wie gesagt, mit meiner Frau, mit meinem besten Kumpel, seit ich irgendwie 12 bin. Das heißt, auch da, weißt du, meine Frau wurde, als sie Geschäftsführerin geworden ist, gefragt, wie willst du das mit zwei Kindern machen? Das wurde ich natürlich nie gefragt.
Nie,
ja, ich werde nie abends gefragt, wo sind denn deine zwei Kinder? Ja, eine Freundin von mir, die ist sehr hoch im Vorstand von der Börse, die sagt immer, wenn sie das gefragt wird, sagt sie immer, die Kinder sind im Keller eingesperrt. Weil dann ich finde es die beste Antwort, weil dann die Leute anfangen zu reflektieren, naja, warte mal, was hat die gerade gesagt? Ja, und so, und dann und du siehst richtig, wie bei denen Monopoly oder irgendwas Minecraft irgendwas im Kopf angeht und die ein bisschen spielen. Das will ich nur kurz einmal, also das heißt, dass mir sehr wohl, für mich gibt's da keine Trennung. Ich versuche nicht zu trennen in diesen Familie, Job, bla, 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 Bullshit. Ist nicht mein Style. Jeder darf das haben, wie er will. Innere Reise. Um deine Frage endlich zu beantworten, nachdem ich kurz das aber für mich einmal zu kontextualisieren. Naja, wenn du im schwäbischen Bildungsbürgertum aufwächst, dann und so privilegiert wie ich, Gymnasium und dann irgendwo noch Zivildienst machst, Rettungssanitäter und dann anfängst zu studieren, dann und dein Freundeskreis auch eher so gelesen ist, ja, dann hast du von Rassismus, Sexismus, Homophobie, Transfeindlichkeit, wenig Ahnung. Dann ist dein Adressbuch, dein Telefonbuch, dein Dings eher ähnlich gelesen wie du selbst. So. Und wenn du dann in ein anderes Setting kommst, wirst du plötzlich zum Glück konfrontiert mit anderen Lebensperspektiven, anderen CVs, anderen Schicksalsschlägen, anderen Kulturen etc. Und dann kam natürlich durch Viva con Agua die ganzen Reisen auf den afrikanischen, asiatischen, südamerikanischen Kontinent. So, und dann kam natürlich Lernerfahrung auf einer sehr schnellen, weil da wird dir dein White Saviorism und deine anderen Annahmen einfach um die Ohren gehauen. So, und dann kannst du nicht mehr ignorant durch die Welt gehen, weil dann kannst du diesen Job nicht mehr machen, sondern du kriegst aus meiner Sicht eine andere Ebene der Empathie, die geöffnet wird. Und glücklicherweise hatte ich durch das Umfeld sehr viele Menschen, die mich auch da in die Hand genommen haben und mir ja gezeigt haben, Argumente gezeigt haben, die mir Bücher gegeben haben, Podcasts etc. gesagt, guck mal das an, beschäftige dich damit mal mit deinen inneren Rassismen, Sexismen, Homophobien und so weiter. Und das tut auch erstmal weh, weil man merkt schon, okay, wo war man auch rassistisch, wo war man sexistisch, wo war man homophob? Und das ist ja nicht schön. Das ist in den Spiegel gucken und denken so, hey, what the fuck, was habe ich da eigentlich gemacht? So, die Befreiung kommt später, weil aus meiner Sicht Räume aufgehen, die sonst nicht aufgehen würden, wo sich Menschen dir öffnen, die sonst Angst hätten, sich dir zu öffnen, weil sie das Gefühl haben, sie werden nicht sofort rassistisch, sexistisch oder homophob oder transfeindlich, kriegen einen dummen Spruch ab. So. Und ich glaube, diese Räume ist ein Teil der Befreiung, weil also für einen selber gehen die auf und für andere Menschen auch.
Das ist bei mir so ein Ding, das ich dann auch so feststelle, hat sowas ein bisschen von Dunning-Kruger-Effekt. Ne? Das, also ich weiß nicht, ob du das kennst, ich erkläre es jetzt sowieso nochmal. Das ist, dass Menschen, die wenig Ahnung von einem Thema haben und so gerade damit in Berührung kommen, so ihr Wissen darüber so völlig überschätzen und meinen, sie wissen ganz viel, ne? Und dann auch immer ihre unqualifizierte Meinung dazu äußern müssen. Und dann lernt man mehr dazu und dann stellt man wieder fest, wie wenig man eigentlich weiß. Und wenn diese Lernkurve weitergeht, geht sie natürlich wieder nach oben, aber wohl nie wieder so hoch wie am Anfang, als man sich so völlig überschätzt hat.
Ah.
Und das stelle ich bei mir manchmal auch fest, so auch je mehr ich eben darüber lerne, auch über so strukturelle Diskriminierung, ne, dass ich so denke, so am Anfang habe ich mich irgendwie viel weiter gefühlt, ne, und ach nee, tue ich ja alles gar nicht. Und je mehr ich irgendwie damit in Berührung komme, desto mehr stelle ich auch fest, wie viel ich davon noch verinnerlicht habe, wie weit eigentlich noch mein Weg ist, also konsequent auch ins Handeln zu kommen und so weiter, ne? Und ja, dass ich dann irgendwie merke, es ist noch ein krass weiter Weg, den ich da auch vor mir habe, ne? Und immer wieder sich selbst wahrnehmen, auch wie geht man in Situationen um, wie geht man auf Menschen zu, ne? Und dann irgendwo feststellen, ja, jetzt hast du den Gedanken, das Gefühl, ne? Da kamen so alte Vorurteile hoch. Kennst du das auch?
Absolut. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie das Bild auch mit der Büchse der Pandora, wenn man die einmal geöffnet hat. Das gilt fürs Soziale auch. In dem Moment, wo du einmal dich für Menschenrechte engagierst, checkst du, ah fuck, das ist ja auch ein Menschenrecht, ah fuck, das ist ja auch ein soziales Thema, oh fuck, das, diese Ebene gibt's auch noch, ah, das habe ich nicht mitgedacht. Und ich glaube, genau das ist auch bei der Zusammenarbeit mit marginalisierten Gruppierungen oder mit den Themen, über die wir hier sprechen, dass eigentlich immer ein Layer dazukommt, den, also ich aus meiner Perspektive, den ich davor nicht gesehen habe. Wo ich gedacht habe, fuck, Alter, natürlich gibt's mehrfach Diskriminierung. Hat mir Roger Reckless beigebracht, ich liebe dich, Bruder. Das ein Layer nacheinander, den du noch reinpacken kannst, wo du denkst, ah fuck, daran habe ich nicht gedacht. Und ich glaube sogar, um das so ad absurdum zu führen und vielleicht mir auch so eine Entspannung zu geben, vielleicht ist es auch voll fies von mir, aber dass ich gar nicht an irgendein Ende da kommen kann. Also so, dass ich glaube, das nur geht, wenn... Es gibt doch dieses Zitat von dem Native American, erst wenn alle Menschen frei sind. Ich bin erst frei, wenn alle Menschen frei sind oder so. Und dass es vielleicht auch so auf dieser Ebene gilt, dass erst wenn es alle irgendwie verstanden haben oder verstanden ist das falsche Wort, auch wenn alle versuchen, ein wertschätzendes, gleichberechtigtes Leben zu führen, dass es dann auch für mich möglich ist. Vielleicht.
Ja, aber ich glaube, was ihr beide beschrieben habt, bringt mich so wieder ein bisschen da auf meinen ersten Punkt. Ich glaube, dass es deshalb eine Wahl ist, die insbesondere privilegierte Menschen eigentlich jeden Tag neu treffen müssen. Und deshalb so dieses, ja, wenn man einmal angefangen hat, dann gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Ich glaube, es gibt sehr viele, denen es irgendwann dann doch zu anstrengend wird oder die sagen, nee, jetzt bin ich fertig, ich habe genug... ich habe jetzt hier eine Frau in den Vorstand geholt, my job is done. Also ich glaube schon, dass sich dieser Herausforderung zu stellen und das eigentlich jeden Tag wieder neu, diese Entscheidung zu treffen, ja, das ist super anstrengend, ich habe noch einen ganz schönen Weg vor mir, aber ich gehe den weiter, ist, glaube ich, tatsächlich weniger selbstverständlich, als es vielleicht eine Zeit lang schien. Und ich finde schon, was wir gerade gesellschaftlich sehen, wie einfach das auch ist, das wieder zur Verhandlungsmasse zu machen. Und das, glaube ich, es eine nicht kleine Anzahl von männlich gelesenen Personen gibt, die gerade sagen, okay, jetzt kann ich erstmal, damit muss ich mich jetzt erstmal nicht mehr so viel beschäftigen. Jetzt sind wieder andere Themen dran. Und da würde mich schon interessieren, ja, wo kommt da immer wieder die Motivation und die Kraft her und irgendwie auch die Überzeugung, da weiterzugehen, weil, wie gesagt, ich glaube, derzeit wäre es sehr einfach zu sagen, ich habe ganz viel gemacht, jetzt andere um mich hören auch wieder auf, Frauenquoten werden wieder abgeschafft. Also ich glaube, der Gegenwind würde auch jetzt wieder ein paar einfache Abfahrten anbieten. Und wie schaffen wir es da, bei dieser Entscheidung zu bleiben, auf diesem Weg zu bleiben?
Das ist eine gute Frage. Ich werde mir das auch mit diesem jeden Tag die Entscheidung, ich glaube, das hat sehr resoniert und nehme ich auf jeden Fall mit, dass ich mir das nochmal überlege, wie ich das auch mantraartig in mein Leben einbaue. So als Daily Reminder quasi. Hast du dich heute eigentlich dafür entschieden oder noch nicht? Ich glaube, du hast einen absoluten Treffer. Alles, was sozioökologisch, Diversitäts, linke, grüne Wolke, versüffte Bubble, wie es gern genannt wird, ist gerade nicht mehr so wichtig, in Anführungszeichen. Also es verlässt den Fokus leider. Ich merke das an allen Ecken, weil wir davon abhängig auch sind. Das hat ganz viel mit Spenderverhalten zu tun, das hat mit Finanzierung, das hat mit Fundraising zu tun, das hat mit Aufmerksamkeitsökonomie etc. zu tun. Und Viva Con Agua ist, glaube ich, mittlerweile, ohne arrogant zu sein, nach 19 Jahren auch eine Marke oder kennt man und so, muss man nicht mehr jedem erklären. Das heißt auch, wie es für ganz viele noch, ohne jetzt auf groß zu machen, weil wir hasseln auch gerade, sehr viele kleine oder Leute, die jetzt gerade was starten wollen in diesen Bereichen, muss es maximal die auch nicht mein Adressbuch haben, etc., auch wenn ich das gerne immer teile, aber ist es natürlich sehr ernüchternd, erschütternd. Ich glaube, letztendlich weiß ich das auch noch gar nicht, woher man und woher andere die Motivation nehmen. Guck mal, ich bin Obelix im Körper von Asterix. Ich kann nicht mehr wie ich gesagt habe vorher bei der Vorstellung, nicht mehr resozialisierbar in eine normale Arbeitswelt. So, das heißt, ich will diese nicht mehr in einer Runde sitzen, wo ich merke, dass hier gerade krass Geschlechterungleichheiten herrschen. Ja, so, ich spreche es an. Ja, mir passiert es immer noch mal. Neulich zum Beispiel ist mir passiert, habe ich nicht im Vorfeld das Panel gecheckt, saß da mit 4 Männern, dann habe ich es natürlich auf der Bühne auch irgendwann angesprochen, aber ich habe den Fehler im Vorfeld gemacht. Also und ich glaube, du hast nur die Chance, das anzusprechen, zuzuhören, reflektieren, so, und es versuchen, dann beim nächsten Mal besser zu machen. Aber ja, aber es nicht machen ist keine wirkliche Option mehr für mich. Mhm. Also es ist so ein bisschen das, was ich, glaube ich, mit Kai, letztendlich geht es um Walk the Talk und Authentizität. Also weißt du, so, das wäre voll, wenn ich einen auf Feminist auf LinkedIn machen würde, jetzt übertrieben gesagt sozusagen, und dann im normalen Leben das alles überhaupt nicht leben würde, das wäre für mich das Schlimmste der Welt. Also ich versuche ja so zu leben, dass einfach das da gar keinen Unterschied gibt. Genauso wie ich keine Trennung zwischen Familie und Beruf versuche zu machen, versuche ich das auch nicht in irgendwelchen Darstellungen oder so, sondern das so konkurrent wie möglich zu halten, so authentisch.
Hm. Ich habe neulich bei Instagram gesehen, ihr hattet ja so eine Kampagne mit diesem Pappschild Water is a Human Right, und da hattet ihr noch eine Kampagne zum Thema Periode. Das fand ich auch ganz spannend. Magst du dazu mal was erzählen, wie es dazu kam?
Wir machen ja immer Wash-Projekte, Water Sanitation Hygiene. Also entweder, sage ich jetzt mal, ja, den Brunnen oder die Quelleinfassung, also wirklich Wasserversorgung, dass Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Handwash-Facilities, Toiletten, und bei Wash ist auch Menstruation dabei, natürlich als Thema. Und es ist in ganz vielen Ländern noch ein Stigma, die geht einher mit einer Stigmatisierung, mit einem Tabuthema, wird nicht drüber gesprochen und so weiter. Das Problem ist, wenn über was nicht gesprochen wird, kannst du kein Geld dafür sammeln. Dann kriegst du keine Menschen des öffentlichen Lebens dafür, etc. pp. Das heißt, diese Entstigmatisierung ist elementar für das Thema aus meiner Perspektive, um da wirklich auch eine Veränderung herbeizuführen. Und Periode ist politisch. Ich glaube, das kommt von Christina Lunz. Die Periode ist politisch. Ich weiß gar nicht, ob es ein Buch war oder ein Zitat. Ist natürlich in ganz vielen Bereichen auch ein Thema, mit dem sich ich sage immer, ey, ich weiß so wenig darüber. Also da muss ich auch einfach noch meine Hausaufgaben zum Beispiel machen, obwohl ich Arztsohn bin, Rettungssanitäter im Wash-Bereich arbeite und Papa von 2 Kindern. Ja, und das ist das Normalste der Welt. Und ich glaube, auch da geht's einher, dass es unsere Aufgabe ist als Männer, sich auch damit da weiterzubilden. Und weil letztendlich ohne das wären wir alle nicht da. Ja, also so. Und dann muss man sich natürlich auch eigentlich mit der Geschichte auseinandersetzen, was überhaupt dazu passiert, also geführt hat, dass es stigmatisiert und tabuisiert wurde und warum. Und das, genau, und diese Kampagne, um deine eigentliche Frage zu beantworten, ist, um darauf aufmerksam zu machen am Happy Menstrual Hygiene Day, der Tag, es gibt ja für alles einen Tag quasi, mehr oder weniger, um Aufmerksamkeit zu generieren, wo dann die Presse am ehesten drüber berichten muss. Und da haben wir unsere Kampagne, war eine Idee von meiner Frau, angepasst auf halt das Thema Menstruation.
Ja, ich habe ja in ein Tampon-Startup investiert.
In Wild, ne?
Und ja, genau. Und auch die Janina Breitling, die kennst du ja auch, ne? Die macht ja die Nukis-Unterwäsche. Genau, da habe ich ja auch ein kleines und faires Investment quasi getätigt, um da die Weiterentwicklung zu pushen. Und ja, die Janina hatte mir dann tatsächlich auch an diesem Tag eine Nachricht geschrieben, happy, ich krieg's jetzt gar nicht mehr zusammen, peinlicherweise. Ich wusste dann noch nicht mal, dass es diesen Tag gibt, obwohl ich an und für sich ja, ne, das Thema so auch auf dem Schirm hab, ne? Aber ja, ich find's auch spannend und find's auch eben spannend, das Thema so ja zu enttabuisieren, zu entstigmatisieren und das eben auch von männlicher Seite einfach als etwas Selbstverständliches anzunehmen. Ne? Deshalb fand ich das auch cool, da das zu sehen, dass da auch eine Kampagne dann an dem Tag gemacht wurde.
Ja, es ist halt bei uns wirklich integraler Bestandteil von der Arbeit im globalen Süden. Von daher ist es eigentlich nur logisch gewesen, dass das Thema mal raufkommt. Und auch interessanterweise, weil Helene, du ja am Anfang so gemeint hast, dass es dann immer bei Familie landet im beruflichen Kontext, hat es aber auch so lange gedauert, bis eine Frau in einer Führungsposition bei Vivo Con Aqua ist, um das zu machen. Auch das ist Teil der Wahrheit. Und auch wenn es immer dann so gern, ja, wir sind ja auch, natürlich sind wir teilweise ein avantgardistischer Haufen, weil wir Sachen gemacht haben, die es davor noch nicht gab. Aber unsere ganze Sozialisation kommt aus dem Profifußball. Und ich glaube, männlicher und toxischer, wow, musste erst mal was finden. Ne? Also deswegen, auch das ist Teil der Wahrheit. So, und muss man selbst reflektiert sich anschauen. Und nur weil wir was Soziales machen, heißt es nicht, dass wir irgendwie alle Layers ansatzweise gecheckt hätten oder so, sondern Quatsch, wir haben ganz viele Hausaufgaben zu machen. So, und um irgendwann so ein Verständnis vom holistischen Leben, Wirken, Arbeiten ansatzweise zu haben. Also ich glaube, da tut's auch gut, mit deiner jeden Tag sich die Frage stellen und zu einer demütigen Haltung ranzugehen, weil ausgelernt hat man da nie.
Ja, und gleichzeitig jetzt auch so beim Zuhören, ne? Und wenn es darum geht, wie kann diese Strukturveränderung aussehen, ist ja auch sozusagen, wie können privilegierte Ressourcen sein, ist Zugänge, Geld, das Adressbuch, die Organisation, das Wissen, die Plattform, ne? Wie können die dazu beitragen und wie kann sowas Teil von genau so einer Veränderung sein, ne? Und Teil von einer Solidarität und ja, eine Strukturveränderung, indem wir mit diesen Ressourcen, und da meine ich wirklich diese Vielfalt an Ressourcen, die vielleicht anfangen, anders zu nutzen und bewusster umzuverteilen und zuteilen. Und das wird ja oftmals als ein Verlust empfunden, dass dann weniger von was da ist, ne? Und ich glaube, da kommen ja auch die ganzen Ängste her, dass sozusagen das mit Machtverlust, Einflussverlust, Ressourcenverlust, Zugangsverlust. Also ich glaube, das ist ein großer Teil des Widerstandes auch, dass das Bild ist, da ist ein Kuchen, von dem kriege ich dann weniger. Und solange ich meinen ganzen Kuchen habe, halte ich an dem schön fest. Und vielleicht kriegt jemand mal einen Krümel ab, aber den wirklich mal anders aufzuteilen oder vielleicht ihn zu vergrößern und auch wegzukommen von dieser Idee, es gibt nur den einen Kuchen und entweder habe ich ein Stück oder keins. Das ist, glaube ich, was, und da zähle ich mich dazu, ich bin ja in sehr vielen Zusammenhängen auch extrem privilegiert, da das Denken so zu verändern, um dann mit den eigenen Ressourcen, die man hat, in den Teilen, wo man privilegiert ist, wirklich fundamental anders umzugehen. Ich glaube, dann kommen wir an die Schmerzpunkte. Ist mein Eindruck, und wo es dann auch oft für männlich gelesene Personen oft dann auch doch schnell aufhört, wenn es wirklich hieße, nee, dann müsste ich ja zum Beispiel 5 Jahre früher aus meiner Position raus, um hier wirklich Platz zu machen. Oder ich müsste einen Teil meines Vermögens anders investieren. Wie gehst du damit um, wenn es dann wirklich ernst wird sozusagen? Und
also ich hätte 5 Jahre vorher, 4 Jahre vielleicht. Ich weiß nicht ganz genau, wann ich alle Positionen hatte, aber also ich war mal Geschäftsführer. Das war völliger Schwachsinn, da hatten wir auch Steuerschulden. Ich bin einfach kein Geschäftsführer und ich war Vorstand der Stiftung und da bin ich zum Beispiel genau aus mehreren Ebenen und unter anderem einer Geschlechtergerechtigkeit rausgegangen, mal 3 weiße männlich gelesene Vorstände, ja, und das war vielleicht 1, 2, 3 Jahre zu spät, vielleicht, so. Das war definitiv nicht, das war schon überfällig, dass ich da raus bin. Es war auch eine schwierige Phase, kann man jetzt nicht ausreden, Corona und so weiter. Ne? Da haben mich viele gebeten, drin zu bleiben, weil Sicherheit in ganz unsicheren Zeiten und bla bla bla. Aber letztendlich war es aus meiner Perspektive vielleicht ein bisschen zu spät. Das andere ist, was du gesagt hast, was ich absolut unterstreichen will, ist, also wenn ihr jetzt eure Ressourcen mit mir teilt, dann bauen wir damit Brunnen. Dann ist das Geld weg. Ja, also dann verwandeln wir das in sauberes Trinkwasser. Wenn ihr Privilegien teilt, habt ihr immer noch die gleichen Privilegien. Also nur weil ich Privilegien und Plattformen teile, sind die nicht weg. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Reflexion für ganz viele Menschen, weil es dann schon mal von dieser Hälfte der Angst die wegnimmt. Eure Privilegien habt ihr immer noch. Die verliert ihr nicht. Das andere, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, glaube ich, das Bild des Kuchens, das du aufgemacht hast. In Deutschland gibt es eigentlich einen Spenderkuchen und der bleibt eigentlich immer gleich, es sei denn, es ist eine große Tsunami, Syrien, Türkei, Erdbeben, große mediale Aufmerksamkeit, dann geht er hoch und dann packt er sich wieder auf sein normales Level sozusagen, was die Deutschen spenden. Ohne jetzt da aus dem Viva Con Aqua Podcast zu machen, aber was wir gemacht haben mit dem Wasser, mit dem Klopapier, mit dem sozialen Gasthaus und dem Kunstfestival und dem Musiklabel, ist Spenderkuchen zu erweitern. Also wie du gesagt hast, andere Kuchen zu offerieren. Und ich glaube deswegen auch in dieser Welt sich zu gucken, welche Kuchen kann man denn noch kreieren, die vielleicht gleich von Anfang an anders, andere Räume, andere Plattformen, die eben von Anfang an mit einer vielleicht holistischeren DNA und Grundintention reingehen, damit du manche Kämpfe gar nicht hast, ja, die du in anderen Räumen noch haben musst. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wie man da noch, sag ich mal, andere Kuchen kreiert und plant, ja.
So ein Gedanke, der mir zu Privilegien kommt und zu, ja, vielschichtigen Privilegien, vielen davon, dass es ja auch immer sehr viel Energie braucht, die zu verteidigen. Ne? Und eigentlich, wenn man manches Mal loslässt und dann vielleicht auch feststellt, ja, mir geht's jetzt auch nicht schlechter, ne? Ist ja auch immer das Thema, das du hast, ne? Wie viel kannst du spenden, ohne dass du wirklich merkst, dass es dir schlechter gehen würde, ne? So finde ich, kann man auch mal seine Privilegien oder vermeintliche Privilegien betrachten, ne? Und dann auch irgendwo mal mit in die Waagschale werfen. Was kostet es mich eigentlich effektiv, die in dieser Art und Weise zu verteidigen?
Ja, und also ich meine, bei mir war der beste Privilegiencheck halt die ganzen Reisen. Also weißt du so, ich jammer halt ganz, 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 ganz selten über irgendwas, weil ich einfach weiß, wie dankbar ich sein kann, dass ich hier schon 42 Jahre auf diesem Planeten mehr oder weniger gesund, in einer hohen Selbstwirksamkeit, viel Spaß und Freude mit wundervollen Menschen verbringen darf. Also weißt du, so ist es alles. Deswegen, ich glaube, diesen Realitätscheck wirklich so haben und dann einfach dankbar sein, Demut und Fresse halten, ich laber eigentlich viel zu viel, ich müsste viel mehr Fresse halten. Das ist eine Reflexion, die ich dank euch auf jeden Fall auch nochmal heute hatte, die ich teilen will. Ist natürlich blöd beim Podcast manchmal.
Heute bist du ja nun eingeladen, um ganz viel zu reden. Insofern würde ich das jetzt hier etwas anders sehen.
Absolut.
Aber ich meine, Redezeit ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil ein Meeting ist eine Stunde. Wenn du auf einmal nicht mehr eine Dreiviertelstunde Redezeit hast, sondern nur noch eine halbe, fühlt es sich vielleicht wirklich an wie ein Verlust, wenn du nicht offen dafür bist zu sagen, Mensch, aber in der Viertelstunde, die ich jetzt selber mal nicht geredet habe, sondern zugehört habe, habe ich echt was Neues gelernt. Aber ich glaube, das jetzt klingt sehr banal, aber ich glaube, diese Schmerzpunkte, die gibt's durchaus, weil da einfach auch sehr viel Ängste vor dem Unbekannten sind. Insofern fände ich es da auch nochmal spannend zu hören, was gibt's da dann für Erlebnisse, wenn wir das zulassen, die vielleicht auch erstmal unangenehm sind und dann aber auch wirklich nochmal, wie du es vorhin genannt hast, Räume eröffnen, auf die wir vorher sonst gar nicht gekommen wären, weil die gar keinen Raum hatten, weil ich habe ja immer eine Dreiviertelstunde geredet. Aber sicherlich ist da auf dem Weg dorthin auch mal ein Unwohlsein oder ein Schmerz, könnte ich mir vorstellen.
Du hast ein bisschen was ausgelöst bei mir, weil Meetings sind für mich was ganz, wie soll ich sagen, Anstrengendes, Nerviges. Ich mache fast keine Meetings, wo mehr als eine oder zwei Personen sind. Ich mache fast keine internen Meetings. Ich mache fast keine Meetings, wo halt dann ganzer Verteiler drauf ist. Finde ich alles ganz, ganz ingeil für mich. So wirklich, es triggert ganz viele Punkte in mir. Ich habe mir auch die Meetings mal so ein bisschen für mich so analysiert, aber das ist jetzt ganz dünnes Eis und ich habe warme Socken an, aber erst wird kurz übers Wetter gelabert, irgend so ein Smalltalk-Scheiß, was ich hasse, was für mich der Endgegner ist des Intellekts, so, ja, Wetter, ja, schön, ja, klar, sehe ich auch, du, naja, also so, das ist, dreh ich durch, das ist wie Spielplatzdiskussion, Ja, hast du auch Kinder? Nee, ich bin pädophil und hänge hier auf dem Spielplatz rum. Also weißt du, so, wo du manchmal so denkst, ey, sorry, ja, da drehe ich durch, ja. Sorry, ich rutsche da echt schnell ab, da muss ich aufpassen bei dir. Aber dann sind diese Meetings so gefühlt dann in männlichen Runden echt Schwanzvergleich einfach. Dann hast du 5 Minuten, die eigentlich die Kern sind, ob du irgendwas hinkriegst in einer Kooperation, ja. So, wobei Kooperation dann in natürlich auch oft echt, also das falsche Wort ist, in kommt drauf an, in was für Businesswelten man unterwegs ist, ja. Und dann hast du noch eigentlich nur noch ja die quasi Zusammenfassung und so weiter. Das heißt, du könntest das auf einem ganz kleinen 5-Minuten-Spektrum und einen Vibes-Check, bam, und das sind effektive 10-Minuten-Meetings für mich. Warum ich das Fass aufmache, ist, weil du diese Meetings geöffnet hast bei mir und das einfach für mich eines der Dinge ist, die mein Leben überhaupt nicht bereichert. Ich kann mir das aber auch mittlerweile leisten. Das muss ich auch dazu sagen. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich auch zum Beispiel in ganz vielen Meetings nicht reingehe, ist, weil ich weiß, als Gründer werde ich automatisch anders. Die Leute wollen auch, dass ich das mit ihnen rede darüber. Und sie wollen meine Meinung. Das ist meine Wahrnehmung.
Ja, ja, das sind das, ja die das, ganzen, so sind wir ja alle aufgewachsen.
Genau. Und das heißt, nur wenn ich mich bewusst rausnehme, oder ich mute mich halt komplett, und das meine ich mit diesem Lernerfahrung, ich muss mehr lernen, die Fresse zu halten, das fällt mir halt gar nicht so leicht, weil ich habe es natürlich auch 10 Jahre komplett unreflektiert, 5 Jahre ein bisschen angefangen zu reflektieren und so weiter gemacht. Das heißt, ich bin ja auch vom Naturell einfach so raus, bam, bam, alles teilen, frei, let's do it und so weiter. Und das heißt, das fällt mir unfassbar schwer, auf so einer sehr charakterlichen, persönlichen Ebene mich da zurückzuhalten. Deswegen mute ich mich halt bewusst oder mach bewusst andere Sachen, arbeite an anderen Sachen parallel, damit ich da nicht so viel Raum einnehme, weil das habe ich früher viel und das hat mich sehr gestört an mir selber. Es war jetzt ein langer Diskurs über Meetings, aber das, du hast gesehen, was das emotional mit mir auslöst. Das ist einfach.
Das habe ich allerdings sehr gefühlt, muss ich sagen. Ich bin auch Meetings, das kann ich gar nicht. Wenn es länger als eine halbe Stunde auch dauert, dann ja. Aber gut, ist jetzt.
Mir ging es um das Beispiel der Redezeit, ne? Kannst du auch auf Panels, was auch immer. Aber ich glaube, der Punkt ist, ne, dieses bewusst rausnehmen und sich bewusst sein, dass bestimmte Stimmen, egal ob es auf der Agenda steht oder nicht, einfach mehr gehört und angefragt werden. Und wie du mit diesem Machtgefälle umgehst und versuchst, das aufzudröseln und zu hinterfragen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
Auf LinkedIn habe ich eine relativ große Reichweite, glaube ich, weil ich als weißer, privilegierter Cis-Mann nicht weiße, privilegierte Cis-Themen kommuniziere. Also das ist Teil deswegen, warum es disruptiv ist. Ist mir irgendwann mal, habe ich das so für mich gecheckt. Kann auch gerne jemand anders. Plus, dass ich auch kein Bullshit-Bingo oder so schreibe, sondern einfach aus dem Herzen einfach, was ich denke. Ja, das heißt, das taucht da natürlich auch auf, weil die meisten CEOs von irgendeiner Personal Branding oder Assistenz, don't get me wrong, mit dem Begriff Assistenz, sondern einfach den LinkedIn-Post machen lassen. Was ich da zum Beispiel gemacht habe, aber das reicht halt nicht, das ist das Problem, es reicht halt auch nie, ist, jeden Sonntag gebe ich meinen Account an soziale, ökologische, politisch aktive Menschen ab. Die dürfen dann posten, was sie wollen. Der eine nutzt besser wie die andere oder die andere besser wie der andere oder whatever. Aber wirklich das wichtige Satz war, es reicht halt nie. Egal, was du machst in diesen, und das ist echt letztendlich ein Problem, vielleicht auch von dieser ganzen Scheiß-Kampagne von CO2-Fußabdruck, die damals von Beyond Petrol gemacht wurde, ist ein bisschen längerer Weg, den ich jetzt gehen muss, aber die waren 200 Millionen Kampagne, Marketing-Kampagne, glaube ich 2006, die den CO2-Fußabdruck eingeführt haben. Und du, Helene, wenn ich dich so ansprechen darf, du als Konsumentin, du bist dafür verantwortlich, dass die Welt geil ist, dass sie gerecht ist, dass sie ökologisch ist, dass sie politisch ist, genau, und so weiter. Du sitzt aber gar nicht an den Hebeln der Macht. Mein Paradebeispiel ist wirklich dieses Cerealien-Müsli-Regal im Supermarkt. Nimm Rewe, ist völlig egal. 200 verschiedene Müslis. Du denkst, du hast eine krasse Auswahl. Wenn du es runterbrichst, gehören die drei Firmen, diese 200 verschiedenen Müslis. Wenn du es runterbrichst, sind da entweder gesund drin oder ungesund. Also nochmal mal zwei Sechser Auswahl. Und wenn du es dann noch schaust, wo die große Auswahl ist, dann ist es lila, pink, blassblau, Panda, Tiger, da sind wir dann auch tierlieb und so weiter. Was ich sagen will, ist, du hast gar keine Auswahl, sondern die Auswahl ist 0,0001%. Die Produzierenden haben die Verantwortung. Und dieser CO2-Fußabdruck-Move von Beyond Petrol hat dazu geführt, dass du als Konsumierende denkst, du hast die Verantwortung. Hast du auch. Ich will dich nicht freimachen. Natürlich haben wir alle die Verantwortung in unserem Umfeld. Nur unser Umfeld ist halt im Normalfall sehr klein. Wir als Viva Con Aqua zum Beispiel verkaufen 42 Millionen Flaschen Wasser. Das heißt, da haben wir eine immens hohe Verantwortung, das so ökologisch, sozial, verträglich und cool wie möglich zu machen für alle Beteiligten. So. Und ich bin der Einzige, also nicht der Einzige, aber als Viva Con Aqua quasi, der die Marge checken kann, der gucken kann, wie produziert wird, wo produziert wird, zu welchem Preis produziert wird und ob wir es zum Beispiel an Eurowings verkaufen, die dann aber keinen Bock haben, 25 Cent hier Dings zu zahlen, wie heißt das, Pfand, und dann hängt die Flasche überall in Ibiza und am Meer rum. Ja, also die hängt da nicht rum, sondern liegt da im Müll. Ja, und diese Entscheidung kann dann nur der Produzierende und der so treffen, das kann der Konsumierende gar nicht. Deswegen, long story short, ich glaube, diesen Shift müssen wir wieder hinkriegen und wirklich an die Schnittstellen der Verantwortung kommen. So, und dort auch, also an die Schnittstellen der Macht die Verantwortung setzen und nicht das nach unten durchdeklinieren und dieses Narrativ da einfach durchlaufen lassen und der ganze Druck ist auf den jungen Leuten und guck dir die Gen Alpha an, die alle jetzt schon Mental Health Issues haben und das liegt nicht nur am Social Media, das liegt auch am Druck, das liegt auch an der Klimakrise, das liegt auch an der Überforderung, das liegt auch etc. pp.
Ja, ich meine, die Basis ist groß, ne? Und die Basis hat natürlich auch eine, wenn sie an einem Strang zieht, eine enorme Macht, ne? Und auch so KonsumentInnen haben zusammengenommen eine gigantische Macht, ne? Also ist natürlich immer das Problem, wie man das mobilisiert, ne? Als sehr heterogene Gruppe. Aber es liegt schon grundsätzlich Macht beim Einzelnen, aber so die einzelne Person, die dann wirklich nur still durch den Supermarkt geht, ja, die
da gibt's ja dieses
so schnell nicht verändern können. Ja, aber wie so bringt man dann wirklich die Schnittstellen der Macht dann dazu, es zu verändern?
Ja, und auch um es noch zu sagen, nochmal jetzt den auf das Beispiel Geschlechtergerechtigkeit zu kommen. Ich war gerade diese Woche war ich in einem Workshop, wo ich mit einer sehr großen Organisation mit jemandem diskutiert habe und tatsächlich ging es um Vereinbarkeit und ein bisschen war da die Meinung, ja, solange sozusagen gesellschaftlich sich nichts tut, kann ich ja als Arbeitgeber auch nichts machen. Und ich war so ein bisschen, ja, wer ist denn die Gesellschaft und wer ist, also was, wovon reden wir denn hier, wer da was ist und ob da eine Trennung vorliegt oder nicht. Und ich glaube, da ist auch gefährlichen Tendenz derzeit auch den eigenen Handlungs- und Machtspielraum wiederum zu klein zu definieren, ne? Ich weiß, so hast du das nicht gemeint, aber ich glaube, da mal ein bisschen rauf zu gucken, ja, ich bin vielleicht nur eine Person, aber wo sind denn die Macht- und Spielräume, in denen ich in meinen Möglichkeiten was verändern kann? Ich glaube, das ist gerade auch bei dem Thema enorm wichtig, weil da habe ich wirklich oft absurde Diskussionen, so nach dem Motto, ja, das ist, solange sich sozusagen unsere Gesellschaft und Kultur und solange es nicht eine gesetzliche Regelung gibt, dass Väter meinetwegen auch 8 Monate nehmen müssen für Kinder, um bei diesem Thema wieder zu landen, kann ich hier gar nichts machen. Da und das sind oft männlich gelesene Personen, die da sozusagen auch so ein bisschen ihre eigene Macht eher kleinreden. was sie wahrscheinlich jeden Tag an kleinen Dingen machen könnten, ohne die Verantwortung auf dieses Individuum abzuwechseln. Aber gerade Männer sind ja oft an Machtpositionen, wo sie eigentlich mehr verändern könnten als die kleinen Stellschrauben, ne? Und ich glaube, dieses Bewusstsein zu schärfen und da Menschen in die Verantwortung zu nehmen, da wo es geht, wo ihr Zugriff habt auf eine Organisation, auf Zugänge, auf andere privilegierte Menschen, wie könnt ihr das da nutzen und es euch halt ein bisschen weniger bequem machen, weil ich kann mir vorstellen, das ist schon auch nervig, dann immer die Person zu sein, die da auf dem Podium sitzt und sagt, warum sind wir denn hier 4 Männer? Also, aber diese Rolle aktiv anzunehmen und da in die Verantwortung zu nehmen, ja, sorry, das ist der Macht- und Gestaltungsraum, den ihr habt und den fordern wir jetzt auch ein.
Also absolut, ich glaube letztendlich im sozialen, ökologischen, politischen Aktivismus ist fast alles nervig. It's part of our game. So, es macht auch trotzdem Spaß und so. Na, man hat eine Selbstwirksamkeit und so, ne? Und trotzdem ist vieles auch nervig und man ist genau diese Person, die immer nach Spenden fragt, nach Dings fragt und so weiter. Und auch diese Spendenvideos, die du vorher angesprochen hast, ist ja auch nervig. Eine Person vor der Kamera in Anführungszeichen bloßzustellen und zu sagen, wie viel kannst du denn spenden ohne dein Leben, ja, und im Hintergrund läuft das Gehaltscheck ab, so what, aber man muss die Leute auch ein bisschen provozieren und deswegen auch, ich glaube, mir ging es darum, deswegen danke, dass du verstanden hast, mir ging es ja schon auch um Übersteuern, weil 200 Millionen Kampagne und jeder kennt halt den CO2-Fußabdruck, das heißt einfach die Wirkung von dem Ding ist so riesig, dass meiner Meinung nach die Produzierenden sich rausgenommen haben aus der Verantwortung. Und das, und deswegen auch, wenn du sagst, klar, die Männer in den Machtpositionen, wir reden wahrscheinlich über 1% der Welt, die in Machtpositionen sind, so, die an wirklichen Schaltstellen sind, egal ob es politisch, Lobby, Wirtschaft, Narrative, Medien, Hollywood etc. pp. Ist. So, und um die geht's federführend. So, also letztendlich müssen die ihren Job machen aus meiner Sicht. Und die 99% teilweise sind ja gar nicht koordiniert. Nicht in Lobbyverbänden oder so. 50% leben irgendwo im ländlichen Raum weltweit. Also, weißt du, so, also das war jetzt, ich keine Ahnung, ob die Zahl stimmt, ne? Also so. Aber deswegen, ich wollte nur sagen, dass da kommt hoffentlich noch was, aber das natürlich, ich weiß selber aus eigener Erfahrung, weil Viva Con Agua ja oft auch als Movement bezeichnet wird und wir viele Ehrenamtliche haben, wie anstrengend es ist, 15.000 Ehrenamtliche zu haben und was du denen anbieten musst etc. pp. Und wie du bei Laune hältst und welche Bedürfnisse du stillen musst und was du lernen musst und Erfahrungen und etc. und welche Tools du bauen musst. Das heißt, ich habe einfach sau viel Respekt vor dieser Movement. Und zurück, letzte, Rutger Bergmann, Moralische Ambitionen, das Buch hat mich da auf jeden Fall geflasht, weil der genau das sagt, Helene, nämlich was die einzelne Person leisten kann und wo genau diese Räume sind, wo einzelne Personen, also das ist vielleicht das Gegenbeispiel zu der BP-Kampagne, ist die Frau, ich habe ihren Namen vergessen, die vor Rosa Parks quasi damit gestartet hat in Amerika, die Bürgerrechtsbewegung da in den Bussen und sich geweigert hat. Die hat eigentlich das Ganze zuerst gestartet. Ich habe dummerweise ihren Namen vergessen, aber ihr werdet ihn rausfinden, wenn ihr das Buch gelesen habt.
Ja, ich meine, es ist, glaube ich, es ist ein großes Spannungsfeld, dadurch nicht wiederum Eliten zu reproduzieren. Ne? Ich habe jetzt gerade relativ viel Kritik auch an der ganzen Idee von dem Bregmann, heißt der Bregmann, gelesen, weil das sozusagen auch eine Überhöhung der Eliten wiederum reproduziert. Also ich glaube, man muss da wirklich ist relativ vielschichtig und wie kann dieses Zusammenspiel aussehen zwischen den Dingen im Alltag, wo wir alle Stellschrauben drehen können und den ganz großen Hebeln. Und ich kann halt schon auch sagen, aus meiner Perspektive macht es für mich auch einen Unterschied, wenn ich das im Alltäglichen erlebe von jemand, der vielleicht einfach eine Organisation leitet und sich als männlich gelesene Person solidarisch zeigt oder ob ich auf die Gesetzgebung warte, die von Friedrich Merz wahrscheinlich nie kommt. Ne? Ich glaube, was da gerade passiert gesellschaftlich. Ich merke das ja schon an mir, dass ich auf einmal wieder auf lauter Fotos gucke, wo nur alte weiße Männer über die Politik unseres Landes entscheiden. Das echt, und da, wie gesagt, kann ich mir nur in Ansätzen vorstellen, wie es mehrfach diskriminierten Menschen geht, wenn sie sehen, wer da jetzt an den Schalthebeln der Macht sitzt. Dann machen auch die direkten Dinge von Menschen um dich herum schon Unterschied, um da irgendwie nicht völlig die Hoffnung zu verlieren. Gerade wenn man auf die großen Hebel der Macht nicht mehr zählen kann oder zumindest weniger.
Micha, ganz kurz, du hast eben nach dem Namen gesucht, der Frau, die den Platz nicht freigemacht hat. Ich dachte nämlich, du hättest ihn gesagt.
Nee, das war jemand vor Rosa Parks.
Rosa Parks, genau. Ist übrigens ein wunderbares Kinderbuch von Little People, Big Dreams über Rosa Parks.
Genau, aber es gab vor Rosa Parks eine andere Frau und um die ging es in dem Buch und deren Namen weiß ich nicht mehr.
Ach so, so war das, ja.
Genau.
Okay,
da so, und in dem Buch, und ich habe auch die Kritik, zum Glück habe ich immer noch sehr viele Freunde, die mir genauso schnell.
Claudette Colvin.
Danke. Claudette Colvin, die mir auch die Kritik an, oder die auch das erste Buch von ihm komplett auseinandergenommen hat. Und trotzdem finde ich, hat er mit einem Punkt, mit der Stärke, was ein Individuum kreieren kann und was Einzelne schaffen können, wenn sie eine Bewegung starten oder ja eine strukturelle Veränderung und einen Perspektivwechsel offerieren. Für mich zum Beispiel ist so einer Colin Kaepernick hier von der NFL-Profi, der auf die Knie gegangen ist. Das ist mit so einem vermeintlich einfachen Move wirklich eine weltweite Aufmerksamkeit für ein Thema zu generieren.
Genau, ich hätte auch die Frage gestellt, vor allem an dich, Micha, wie geht's dir mit dem Gespräch bisher? Gibt's Punkte, die dir vielleicht noch wichtig sind oder jetzt aufgekommen sind, dass wir die auf jeden Fall noch mit ansprechen und besprechen?
Nö, alles gut. Also es ist auf jeden Fall Layers dazugekommen.
Oh, super.
Danke, dass du heute da warst, Micha. Wir sind in die großen und kleinen Themen eingestiegen. Danke, dass du einen Teil von deiner Reise und deinen Fragen mit uns geteilt hast und die Zeit mit uns hier verbracht hast. Ich sag von meiner Seite schon mal Danke und Tschüss.
Ja, auch von mir nochmal vielen lieben Dank. Das war wirklich ein spannendes und inspirierendes Gespräch mit dir.
Vielen Dank. Ich möchte mich auch bedanken, weil natürlich habe ich das auch Privileg, viele Podcasts machen zu dürfen. Ist aber wahrscheinlich mit einem anderen Podcast der Podcast, an dem ich am meisten gelernt habe und nochmal ein paar Layers dazugekommen sind. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank und das durch eine sehr interessante Frage-Challenge-Technik, die ihr da habt, finde ich sehr, sehr smart. Also vielen, vielen Dank. Ich hoffe, anderen ging es auch so, dass irgendein Layer dazugekommen ist, weil letztendlich geht es darum. Und in dem Sinne, ja, spendet alle euer Geld und alle eure Privilegien, eins von beiden mindestens oder Hälfte, Hälfte.
Das ist ein großartiger Appell. Ja, super.
Tschüss.
Ja, dann habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
In Verbindung.